Ich begrüße heute ganz herzlich in unserem Podcast Humorexpertin fragt Führung die zauberhafte Dr. Silvia Löck, Expertin für Intro und Extro. Total schön, dass du da bist, Silvia. Herzlich willkommen.
Danke für die nette Einladung und das in Humorhallen zum Jubiläum.
Genau, zu 20 Jahren Humorinstitut. Genau, ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr Menschen einzuladen, die meine Arbeit tatsächlich in den letzten 20 Jahren sehr geprägt haben. Themen, die den Humor berühren, gemeinsame Schnittstellen. Von daher gehörst du da, obwohl wir uns quasi live und in Farbe noch gar nicht so gut kennen. Aber ich habe das Gefühl, so deine Bücher kenne ich schon unglaublich lange und damit deine Arbeit auch schon ein bisschen besser. Du hast unter anderem, ich fange mal mit einer Frage an, die etwas Expertise bei unseren Zuhörenden voraussetzt, nämlich du hast ganz viel geschrieben, veröffentlicht, du trainierst, du sprichst zu Introversion und Extroversion und musst uns nachher auch noch verraten, was ein Zentrovertierter ist. Ich steige mal ein mit einer Frage, wie gesagt, die Expertise voraussetzt. Ich behaupte, ich bin extrovertiert gewesen und werde introvertierter im Laufe meines Lebens. Kann man von extrovertiert zu introvertiert werden,
Silvia? Nein. Nein. Und es gibt eine biologische Begründung dafür. Die biologische Begründung lautet, wir sind an verschiedenen Stellen unseres Gehirns, in ganz verschiedenen Bereichen, nach innen gerichtet, also introvertiert, oder nach außen gerichtet, extravertiert. Oder eben nicht so ausgeprägt, so ungefähr in der Mitte. Das heißt, wenn du dich von einer Extrovertierten zu einer Introvertierten tatsächlich entwickeln würdest, dann müsste sich in verschiedenen Stellen deines Hirns substanziell was ändern. Und das passiert eigentlich nur, wenn uns was total Hartes auf den Kopf fällt. Okay. Das würde ich dir nicht wünschen. Oder wenn du ein schweres Trauma erleidest oder so. Ne? Was aber geht, ist, und das hat Carl Gustav Jung vor ungefähr 100 Jahren auch schon gesagt, dass im Laufe des Lebens wir doch verschiedene Stellschrauben ändern. Wir wissen auch, dass unser Hirn plastisch ist, bis ins hohe Alter rein. Wir sind also nicht irgendwann festgemauert und ändern uns nicht mehr. Aber es ändert sich dann was in einem Bereich unseres Hirns. Und kannst du denn für dich festmachen, wo du, in welchen Situationen du dich jetzt als introvertierter empfindest als früher?
Ich muss es ja schmunzeln, weil ich habe natürlich in deinem Buch auch von Hans-Uwe Köhler, mit dem ich auch viele Jahre gemeinsam im Club 55 war, den ich auch sehr mochte als Speaker, der geschrieben hat, er ist zentrovertiert. Da bin ich tatsächlich das erste Mal drüber gestolpert.
Ja, und dachte, okay, hopsa.
Hopsala, Eva, vielleicht bist du gar nicht nur, ich dachte früher tatsächlich, ich bin sehr extrovertiert und ich bin überhaupt nicht introvertiert. Ich höre aber gerne und gut und viel zu. Ich muss jetzt auch nicht bei jedem geselligen Beisammensein immer die Stimme oder das Gespräch führen. Das mache ich in meinen Seminaren und Workshops natürlich auch schon reichlich, aber ich mag die Bühne, ich mag den Vortrag, ich mag das Training, ich bekomme Energie im Zusammensein mit Menschen. Das ist für mich, aber natürlich habe ich auch das ganze Jahr viel Action um mich. Das heißt, mein Bedürfnis nach Zeit, die ich alleine habe, nach Zeit, die ich Pausen habe, nach meinen Veranstaltungen, Zeit, die ich mit meiner Mini-Familie habe, wo ich sage, das reicht mir gerade auch manchmal schon diese Woche mit den Routinen. Da brauche ich auch gerade niemanden sehen, wo ich denke, huch, du wirst ja doch ein bisschen introvertierter. Aber ich glaube, ich befinde mich mehr in der Mitte, als ich früher dachte.
Das ist doch toll, ne? Dass wir im Laufe unseres Lebens so eine Entdeckungsreise zu uns selbst machen und stärker danach fragen, was wir eigentlich brauchen. Es ist wahrscheinlich eine Frage auch nach der Dosis. Also wir merken ja manchmal erst im Laufe unseres Lebens, weil so, ich sag mal, von 30 bis 50 ungefähr sind wir in dieser Rush-Hour des Lebens. Da gibt's lauter Notwendigkeiten, lauter Pflichten, so Kinder, Eltern, Arbeit, Hochdruck, Karriere, Aufbau und so. Da fragen wir wahrscheinlich eher weniger danach, was uns eigentlich gut tut und wie wir unser bestes Leben führen. Und deswegen ist es ja schon eine tolle Frage, die du dir stellst, dass du sagst, was tut mir eigentlich gut? Das ist übrigens eine Frage, die gebe ich zentrovertierten Coaches immer mit, weil die oft nochmal den Zugang verlieren zu ihren eigenen Bedürfnissen, weil die so dran gewöhnt sind, von klein auf sich den Bedürfnissen anderer anzupassen, weil die in ihrer Umgebung immer Menschen mit intensiveren Bedürfnissen haben. Also will sagen, wenn du zentrovertiert bist, dann kann es sein, dass du in deinem Leben sehr ausgeprägte Intros hattest oder sehr ausgeprägte Extros hattest, die immer bestimmte Bedürfnisse hatten, und weil du dann so flexi bist, hast du dich halt lange dann darauf ausgerichtet, und weil unser Gehirn ja plastisch ist, verlieren wir da manchmal auch den Zugang zu dem, was uns in einem jeweiligen Moment gut tut.
Und wie findest du das mit deinen Coaches wieder? Also finde ich eine total schöne Fragestellung.
Also meistens mache ich mit meinen Coaches erstmal eine saubere Analyse. Ich bin sehr viel unterwegs mit Menschen, die es gern strukturiert und analytisch haben, also in der Wissenschaft, in der Administration, Führungskräfte und so. Also Menschen, die sich selbst als sehr rational oft auch sehen. Und ich arbeite da normalerweise mit standardisierten Persönlichkeitserhebungstools. So, ne? Nicht Tests, weil wir ja nicht getestet werden, das sind keine Leistungstools, sondern einfach um zu gucken, wie stehe ich da im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung. Also wir können uns das auch mit Intro- und Extraversion vorstellen, wie so eine gaußsche Normalverteilung. In der Mitte ist die Null, ne? Und weil wir ja alle Mischungen sind aus Intro- und extravertierten Eigenschaften, können wir eben ganz viele introvertierte Eigenschaften haben oder ganz viele Extros. Und je mehr wir von einer Seite haben, umso mehr dünnt sich das aus im Vergleich zum Durchschnitt. Also die meisten Menschen sind überwiegend intro oder überwiegend extravertiert, und ganz in der Mitte in diesem Kanal sind die Zentros, die ziemlich ausgewogen sind in ihren Eigenschaften. Also wenn du dich als zentrovertiert gelesen wissen willst, hast du meinen Test gemacht?
Ich habe den noch nicht gemacht. Ich muss den ganz unbedingt auch, bis wir uns im Juni zum Kongress treffen, ich muss den auch ganz unbedingt noch ausfüllen. Ich habe viele deiner Bücher gelesen. Genau, ich habe deinen
Und
Test
da
leider nicht.
sind die auch drin, aber der Test, den gibt es auch barrierefrei, ohne E-Mail-Adresse, ohne Newsletter und so. Den gibt es in zwei Sprachen auch auf meiner Website, und da zählt das Programm für dich einfach aus.
Super, sag mir nochmal deine Website
Ja,
intros-extros.com, ne? Das
intros-extros.com,
finde
und
ich,
ich schicke dir den Link dann, wenn du
kann man
möchtest,
gleich.
für diejenigen, die zuhören und selbst rausfinden wollen, bin ich eher Intro, Extro oder Centro, dann wäre das was für die Shownotes.
Gibt es hier gleich was zu tun? Super. Ja, nee, ich wollte auf jeden Fall, möchte ich nämlich auch gern Werbung für deine Arbeit machen. Du hast für mich, ich bin tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, wann du dein erstes Buch publiziert hast.
2000. Also es kommt drauf an, welches. Ich habe viel mit kommunalen Führungskräften gearbeitet, und es gab 2010, das ist jetzt in der erweiterten zweiten Auflage erschienen, ein Buch für kommunale Führungskräfte geschrieben über alle öffentlichen Auftritte.
Also auf jeden Fall,
Und
ne, also ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und hatte dann tatsächlich auch ein Konzept, ein Trainingskonzept, was so im Rückblick total extrovertiert aufgebaut war. Ne?
okay.
Viel gleich in kurzer Aufstellung sich positionieren, in der Gruppe gleich was sagen, mit dem Nachbarn
Ja,
sprechen,
genau, diese
bis ich dann
Extro-Rezepte, ne?
ganz, ganz viel Fokus auf Extraversion. Und ich finde auch unsere Gesellschaft nach wie vor, egal ob Präsentationstraining oder Kommunikationstraining, ne, es geht immer darum, in das Gespräch zu gehen, etwas präsentieren zu können, etwas auf eine Bühne zu bringen, das strukturierte Nachdenken, wann halte ich eigentlich mal die Klappe, wann antworte ich eigentlich mal nicht, ist irgendwie nie Gegenstand von Workshops. Und dann bin ich erstmal über eine Kollegin gestolpert, die mit Schreibmethoden gearbeitet hat. Also die coacht auch sozusagen einfach coacht auch Trainer, Trainerinnen, die schreiben wollen. Und ich fand aber diese Methode und mir ist total das Herz aufgegangen und glaube ich, parallel hatte ich ein Buch von dir entdeckt und dachte so, ah, also ich muss gar nicht mit jeder Methode in meinem Workshop sofort in die Interaktion mit dem anderen gehen, sondern vielleicht ist mein Konzept tatsächlich zu extrovertiert und ich brauche eine bessere Mischung aus Intro und Extro für die Personen, die gern erst nachdenken, bevor sie was sagen, die denen auch das Energie, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, was du ja abgeschafft hast, da wäre jetzt meine Frage, Entschuldigung, mehrere Fragen gleichzeitig, ob du das
Alles
immer
gut.
noch erlebst. Was du für mich abgeschafft hast, ist diese Erwartung, dass Menschen, die nicht gleich sprechen und die gern erst nachdenken, die sich erst gern vorbereiten, die sind schüchtern, Und die Extrovertierten sind schlagfertig und beziehungsmutig. Was ich für mich gelernt habe, ist, Extravertierte kriegen Energie durch Kontakt mit Menschen, Introvertierte verlieren Energie im Kontakt mit
Ja.
Menschen und die müssen das so ganz einfach gesagt, sehr einfach reduziert. Meine Frage ist an dich jetzt, erlebst du das immer noch, dass Menschen sagen, Introversion ist schüchtern oder hast du das schon erfolgreich abgeschafft?
Es passiert seltener, dass also meistens passiert das, wenn Medien über das Thema berichten wollen und die haben sich da nicht so reingearbeitet und es gibt zwei Bereiche, die nachgefragt werden. Gibt es einen Unterschied zwischen introvertiert und schüchtern? Ja, gibt's. Schüchtern ist eine soziale Angst. Die Angst, dass meine Gegenüber sagt, was ist denn das für eine? Ne? Angst vor negativer Bewertung. Das können Extros auch haben. Und dann gibt es noch die Sache mit der Hochsensibilität, dass also Introvertierte so als zarte Pflänzchen dargestellt werden. Also Psychologie heute hat ein Titelthema gemacht vor ein paar Jahren und auf dem Cover dieses Titelthemas von Psychologie heute war dann eine ganz sensibel aussehende Frau in einem pastellfarbenen rosa
Oh Gott,
Angora-Pulli,
und du
wo ich
dachtest,
gedacht habe, okay.
that's not, das ist so ein bisschen wie bei mir immer die rote Nase. Ich sage der Presse auch vorher immer, bitte machen Sie
Ja,
kein
bitte
Coverbild mit einer roten Nase. Das ist
bitte
so
nicht die rote
Klischee. Genau, genau.
Genau. Also
Ja,
es
auch so.
gibt eine Überlappung, also und deswegen rutscht das auch so leicht ineinander. Die Überlappung zwischen schüchtern und introvertiert ist, dass wir in der Kommunikation eher zurückgenommen wirken, aber aus unterschiedlichen Gründen. Der Grund kann sein, ich habe Angst vor der Bewertung anderer, das wäre dann schüchtern. Viele Kinder haben auch eine schüchterne Phase, die zu ihrer Entwicklung gehört. Du hast ja auch einen Sohn, mit dem du das wahrscheinlich erlebt hast, diese Fremdelphase und so, ne? Auch als größeres Kind kommt das noch mal wieder. Und Introversion ist dieses, ich halte erst mal inne und beobachte. Und nach außen kann das oft sehr ähnlich wirken. Das Gleiche gilt für hochsensibel. Also die gemeinsame Menge ist hier, dass Introvertierte, wenn sie in dem Teil ihres Hirns introvertiert sind, dass sie leicht zu viel Stimulation von außen haben. Und das habe ich, Eva, in deiner Beschreibung eben gehört, dass du also nach einem bestimmten Pensum an Außenkontakten buchstäblich dann auch die Nase voll hast. Dann ist sozusagen dein Pegel erreicht und dann brauchst du erstmal wieder Akkuzeit und du gehst in die Unterstimulation, um wieder aufzuladen. Und das haben Intros eben in einer höheren Dosis. Und Hochsensibler haben das, weil die Überstimulation quasi ihr normaler Grundzustand ist, weil Hochsensible mehr Informationen aufnehmen auf den verschiedenen Sinneskanälen. Ich kann also mit meinem Gesichtssinn hochsensibel sein, mit meinem Hörsinn. Ich habe einen Mann, der Musiker ist, der ist natürlich hier hochsensibel, ne, auf den Ohren, wie eine
Die
Fledermaus. Die
Fledermausohren.
Fledermausohren,
Ja,
genau.
das.
Oder es gibt Menschen, die kommen in einen Raum rein und wissen sofort, wer sich mit wem nicht versteht oder dass dicke Luft ist. Auch das ist eine Sensibilität. Und wenn ich zu den Menschen gehöre, die ständig so viel aufnehmen, dann ist das natürlich auch eine Belastung. Und
Ja,
dann brauche ich auch,
ich erzähle immer
ne?
das auch im Zug manchmal, ne, wenn neben mir so ein Paar sitzt, die irgendwie eine Stunde aneinander vorbeiredet, wo ich sage,
Ja.
da habe ich keinen Auftrag, ne, da gehe ich nicht hin. Das ist für mich natürlich ein bisschen
Ja.
komisch, ist aber auch
Ja.
schmerzhaft, dass ich so sofort auch, also oft viel zu große Antennen habe und dann so das Gefühl habe, ich
Genau.
muss meine Antennen mal einziehen. Nein, ich bin nicht dafür zuständig. Nein, ich muss es gerade nicht klären. Ich könnte es klären, aber habe überhaupt keinen Auftrag. Also so, dass ich,
Ja.
wie gibst du dann Intros auch, na nicht Rüstzeug, aber wie gibst du Intros Tools auch mit, sich ein bisschen mehr schützen zu müssen als Extrovertierte? So habe ich dich jetzt
Ja,
verstanden.
wenn ich in dem Bereich meines Hirns introvertiert bin, ne, es kann ja sein, dass ich introvertiert bin, aber die Überstimulation ist nicht meine Challenge.
Okay.
Ne? Also setzen wir mal voraus, also sehen wir mal an, ich bin hochsensibel oder ich bin introvertiert. In dem Bereich meines Hirns, ich bin leicht überstimuliert. Das ist bei mir auch tatsächlich der Fall. Ich bin also ausgeprägt introvertiert und ich bin hochsensibel. Ist vielleicht auch nochmal ein schöner Test. Test für die Shownotes. Da gibt es im Netz lauter schöne Tests. Also zurück zur Situation im Zug. Ne? Ich glaube, das ist bei uns auch, also der Franzose würde sagen, eine Deformation professionell. Ich glaube, wir fühlen uns irgendwie immer zuständig für Kommunikation, egal wo wir sind. Und da auch eine Rollenklärung zu machen und zu sagen, ey Silvia, halt deine Klappe, das ist nicht dein Job. Niemand hat dich beauftragt. Das sagt, Entschuldigung, kann ich mal was fragen? So, ne? Ich glaube, das ist einfach in unserem Beruf, also egal, ob wir jetzt Intro, Extro oder Centro sind, wir begleiten Menschen und wir machen das auf unsere Art und das sorgt dafür, dass wir uns immer zuständig fühlen. Ne? Also insofern total gesund, dass du sagst, not my job.
Du hast in deinem Intros und Extros Buch eine schöne Situation. Ich würde gerne einmal privat gucken und dann gerne nochmal beruflich. Und du kannst auch gerne noch ergänzen. Du hast ja tausende Situationen auch in deinem Erfahrungsschatz inzwischen. Du hast eine Situation beschrieben von zwei Freundinnen, die sehr eng und sehr gut befreundet sind, die sich aber auch nicht oft sehen. Und die eine extrovertiert lädt die andere zu einer Party ein.
Ja.
Und im Laufe der Party kommt es dann dazu, dass die Extrovertierte, die Introvertierte, also ganz einfach so reduziert ist es ja manchmal auch nicht, begrüßt, ne, freut sich, dass sie da ist und dann hüpft sie schon wieder so vom Nächsten. Mhm. Und die eingeladene Freundin ist dann total enttäuscht, dass es im Laufe des Abends nicht zu mehr Kontakt kommt und die andere ist natürlich sehr viel damit beschäftigt, irgendwie alle zu versorgen.
Ja.
Das erinnert mich so, ich habe auch ein, zwei wirklich sehr gute Freundinnen, die sehr introvertiert sind und wir kriegen das seit Jahren auch gut hin, machen gemeinsame Reisen. Aber so diese Partysituation, die kenne ich total.
Ja.
Was hast du an Tipps und Tricks? Wie kann man das ein bisschen mehr miteinander verzahnen?
Das ist, glaube ich, für Tool-Entwicklung als Beispiel super, super praktisch, weil sich da der Unterschied so zeigt. Also Extrovertierte, die gern die Stimulation haben und gern ins Handeln gehen, die fliegen wie Schmetterlinge von Blüte zu Blüte, wenn es um Socials geht, ne? Und wie du gesagt hast, tanken dabei auch Energie. Also die sammeln quasi Punkte für ihr Energiekonto, während wir Introvertierten morgens aufstehen mit einem Punktestand und der ist dann abends, das Konto ist abends dann leer und wenn wir dann noch auf Partys gehen, ist das Konto überzogen. Na, so, also wir funktionieren dann anders. Und genau, also die Frage ist jetzt, die Introvertierten gehen auf die Party, sie wissen, ich bin überstimuliert. Für uns ist Party in aller Regel Arbeit, auch wenn wir uns freuen, die Extro-Freundin zu sehen und so. Ein erster Schritt ist schon zu verstehen, dass die Extro-Freundin auf Stimulation fährt, also einen anderen Treibstoff hat, während ich dann vielleicht auf Ruhe fahre. Und ich würde dann meine Strategie auf der Party, ich gehe jetzt mal in die Intro-Perspektive, ich würde die anpassen und statt zu sagen, oh nee, ich hatte so eine harte Woche und jetzt gehe ich ihr zuliebe Elsa Extros Party, so, ne? Ich gehe ihr zuliebe dahin, aber boah, müsste ich eigentlich nicht haben, aber ich mache das ihr zuliebe. Das wäre ja schon eine blöde Story, das strahle ich dann ja auch aus, ne? Also wir wissen ja, dass was wir zwischen unseren Ohren denken und Intros denken ziemlich viel zwischen ihren Ohren. Es denkt die ganze Zeit zwischen uns, zwischen unseren Ohren. Das sorgt nicht gerade für gute Stimmung auf der Party, sagen wir mal so, ne? Ich kann es aber introgerecht aufbereiten und dazu gehört, und so würde ich das auch mit meinen Coaches machen, weil du danach gefragt hast, zu fragen, was gibt mir denn was auf der Party? Also was ist denn für mich ein guter Grund, dahin zu gehen? Und dann steht Elsa Extro natürlich im Vordergrund und sagen, ich lerne vielleicht meine Freundin besser kennen, weil ich lerne etwas über ihr Umfeld. Ich lerne etwas über die Menschen, mit denen sie zusammen sind. Und ich kann auf diese Party gehen und auch mal rausfinden, woher kennen die anderen sie denn? Also ich switche zu etwas, ich mache quasi diese Party zu meinem Projekt für Elsa Extro. Und versuch was rauszufinden. Und im Nachhinein habe ich für mein Miteinander mit Elsa einen ganz anderen Ausgangspunkt, weil ich verstehe, mit wem sie noch zusammen ist. Also im schlimmsten Fall kenne ich da ja niemanden außer ihr. Aber durch meine Ausgangsfrage, mit wem ist die so zusammen? Also wenn ich dich da treffe, also nehmen wir mal an, Eva Extro, also du bist ja gar nicht Extro, du bist ja Centro, aber du fängst halt auch mit E an. Ich treffe also Eva Extro und wir haben uns noch nie gesehen. Dann bin ich einfach interessiert und ich kann mal sagen, woher kennst du denn die Elsa? Mhm. Ne? Und da so, was, du bist mit ihr zur Schule gegangen? Ich habe sie erst im Studium kennengelernt und so, ne? Wie war die denn so als kleines Mädchen? Und wir sind dann schwuppdich im Gespräch, ne?
Ja, so habe ich es auch. Ich hab ja schon gesagt, ne, ich feiere dieses Jahr 20-jähriges, sozusagen auch einfach 20-jährige Expertise, mich hauptberuflich mit Humor zu beschäftigen und mache eine Feier, wo ich so mehrere kleine Sachen geplant habe. Also ich habe einen Kollegen, der auch Graphic Recording macht, der wird so Situationen
Toll.
einfangen und sagen, wo habt ihr euch kennengelernt, ne? Wo war so dein Berührungspunkt mit dem Humorinstitut? Wo hast du das zum ersten Mal? Ich mag auch tatsächlich dieses Aufgabenverteilen und damit meine ich natürlich, also zum einen natürlich, ne, kannst du ein bisschen Blick auf die Getränke haben oder kannst du dich um das Buffet
Ja.
kümmern? Also so, ich habe auch manchen introvertierten Freunden, der sagt, Eva, ich komme, oder auch so meine Eltern, ne, wo mein Papa sagt, muss ich zu der Party kommen? Ich
Muss
sage,
sie, must
Papa, ja, mu
I?
musst du, musst du.
Ja,
Wir haben früher auch viel gefeiert,
du
ne? Und jetzt
darfst.
ist ihm das aber auch zu laut
Das
und
ist
zu
die
viel und das
Energie, ne?
ist total
Überstimulation, auch für
viel,
ältere Menschen, die nicht mehr so oft unter Menschen gehen, ist das dann oft sehr, sehr viel, ne? Ich merke das auch bei meiner Schwiegermutter. Wir hatten gestern eine Familienfeier und nach 1,5 Stunden hat sie dann auch genug mit 84.
Und das ist
Und
auch völlig okay. Also, dass ich so denke, ich mache ruhige Bereiche und ich mache einen lauteren Bereich. Ne? Also es gibt so einen Tanzbereich und es gibt, ich finde aber auch schön, wenn man so in mehreren Räumen mehrere Sachen machen kann und
Super
von
schön.
möchte auch gern, dass jeder so eine Herausforderung aus dem Leben mitbringt. Also ohne, natürlich, ne, es ist so, ich bin Pädagogin, wird auch eine halbpädagogische Party. Das ist ja auch meine Party. Da kann ich
Klar, da kannst du dich
die
dann
Kinder werden
richtig.
irgendwelche Witzeautomaten bauen.
Ah,
Also das
super.
macht mir total Freude und das hat mich sehr beeinflusst, nochmal zu gucken. Zum einen in meinem Privatleben. Für mein Privatleben fand ich das spannend zu verstehen. Also auch mein Partner, mein Mann braucht mehr Erholung als ich. Ne?
Ja,
Also auch die
ah, okay.
Diskussion, wie viel gehen wir weg, wie viel
Ja, am
bleiben wir zu
Wochenende,
Hause. Ne? Ich habe
Freizeit. Wie
meine.
gestalten wir Urlaub, ne?
Naja, oder wir haben den ganzen Tag hart gearbeitet und kommen abends nach Hause und sitzen beide auf dem Sofa und ich möchte gerne noch 3 Stunden reden und alles erzählen. Er sagt, ich habe
Und
alles
er sagt,
aufgebraucht,
es
ne? Ich
reicht.
kann,
Das Konto ist leer, ne?
genau, das
Das
Konto ist
Konto ist
leer.
leer.
Lass es uns morgen früh, ne?
Ja, ausgeschlafen.
Dass
Ja.
ich da so privat gucke, wie viel Platz gebe ich jemandem, aber wie du auch sagst, als Zentrovertierte, dass ich noch mal gucke, was ist im Raum gerade dominant, ne? Habe ich
Ja.
jemanden besonders ruhigen, habe ich jemanden besonders introvertierten oder auch extrovertierte, wo ich wieder merke, wo ich mich am Anfang gefragt habe, bin ich vielleicht doch introvertiert, die sind mir alle gerade zu viel
Nee, es
Mallorca-Gesänge, zu
ist,
viel Ballermann,
ja,
too
es ist,
outgoing,
für Zentros ist das oft verwirrend,
zu
ne? Was bin ich denn
extrovertiert,
nun?
genau.
Und es ist ja auch eine schöne Position, zwischen den Extremen zu sein. Also viele Zentros sind unglaublich begabt darin, auch zwischen Menschen zu vermitteln, die stärkere Haltungen haben und stärkere Bedürfnisse. Also es gibt viele Mediatorinnen und Mediatoren, die zentrovertiert sind zum Beispiel. Und es gibt eine große Toleranz für ein breiteres Spektrum an persönlichen Ausprägungen. Also wenn ich super intro bin, habe ich wahrscheinlich mit Leuten, die gern aus Torten springen, eher Probleme als eine Zentrovertierte, ne? Also berufsmäßige Tortenspringer gehen mir, wenn ich nicht aufpasse, leicht auf den Keks, obwohl ich weiß, dass die Gehirne anders auf Belohnung ausgerichtet sind. Dass da Endorphine anders fließen, dass eben Extros sich nach außen freuen und Intros nach innen und so, ne? Das weiß ich alles und trotzdem, wenn ich nicht aufpasse, meine ausgeprägte Introversion geht ganz leicht in die Bewertung und das haben Zentros eben weniger. Sagen, ja, ist eben so, der muss eben aus einer Torte springen, soll er doch, ist ja auch eine Sportart, ne?
Ja,
So,
na
während ich denke, boah.
und da auch in dem Kontext, wo es, wir haben uns hatten letztens ein Speaker-Treffen in der Jochen Schweizer Arena in München und es war super charmant auch, dass er da für uns gesorgt hat, ne? Und am Ende sind dann auch alle in diesem Luftschacht sind auch alle in diesem Luftschacht geflogen, ne? Und dieses
Oh.
Und genau, im Prinzip hätte ich das auch, ist es schon auch was für mich, aber in diesem Kontext, dieser Arbeitswoche, die ich da hatte, hab ich gesagt, ich möchte das heute nicht machen. Ne? Es war super mit den Kollegen, aber ich hatte auch eine super volle Taktung mit wahnsinnig vielen Vorträgen und wahnsinnig viel zu Hause um die Ohren, dass ich so dachte, ich bin total gern dabei, ich mache total gern die Selfies, die dann irgendwie jeder für Social Media hinterher braucht. Ne? Ich mache hier die Kamera. Und trotzdem haben so im Laufe des Nachmittages dann alle zu mir gesagt, wie, ja, was bist denn du für ein Weichei? Also so, warum fliegst du nicht?
Und dann bist du halt mitgegangen, ne?
Nö, alles gut.
Hast du nicht gemacht. Du hast für dich besorgt. Genau, weil als Centro hätte ich jetzt gesagt, du bist in Versuchung zu sagen, na ja, dann mache ich halt mit. So, ne?
Genau. Und deswegen das super. Das kann ich gut aushalten. Aber das war natürlich einfach auch in einer Gruppe, die vermehrt eher extrovertiert ist.
Ja.
Wo man dann schnell der Außenseiter ist, wenn man was nicht mitmacht. Ne? Und ich finde, da muss man sich erstmal eine Meinung bilden, da muss man eine Meinung zu haben. Das ist unter jungen Menschen sicherlich auch nochmal spannend, aber auch unter Erwachsenen dann zu sagen, was ist so meine Hood, ne? Was sind so meine Menschen?
Wer ist mein Tribe, ne?
Also wer des langen Kongresstages, ne?
Ja, und wenn der Kongress über mehrere Tage geht, muss ich auch nicht jeden Abend nach offiziellem Ende noch um die Häuser ziehen oder so. Und es gibt so Tricks, ne, für Intros, um ihre Batterie zwischendurch wieder aufzuladen in so angespannten Phasen, ne? Das muss ja nicht tageweise sein, sondern ich bin zum Beispiel bekannt dafür, auf Kongressen den Nachtisch zu schwänzen, dafür zu sorgen, dass mein Hotelzimmer unbedingt im Kongresshotel ist. Und dann mache ich ein Nickerchen und dann bin ich wie neu und kann in die zweite Tageshälfte gehen. Oder wenn man mal einen Vortrag schwänzt auf größeren Kongressen, Veranstaltungen und so, fällt das ja eh nicht auf.
Dass du da so kleine Nischen
kleine
hast.
Guerilla-Taktiken, genau. Oder mal, was ich auch gelernt habe im Verlauf der Jahre ist, wenn ich einfach mal rausgehe in die Lobby und dann Kaffee trinke und mal in die Luft gucke, wie viele Menschen das auch machen. Also wir sind ja nie die Einzigen, sondern es gibt immer Menschen, die das auch gerade brauchen. Und einige meiner interessantesten Begegnungen habe ich, also zum Beispiel mit dem Hans-Uwe Köhler, hatte ich in der Lobby, so dass man ins Gespräch kommt und nicht dann, wenn alle sich ums Kaffeebuffet drängeln und denken, sie müssten unbedingt ihre Visitenkarten loswerden.
Ja, spannend. Ich würde mit dir, für mich ist auch so, eine runde Zahl zu haben in der eigenen Expertise auf den Bühnen mit der eigenen Selbstständigkeit, würde mit dir gern einmal zurück und auch einmal nach vorn gucken. Also zum einen würde mich interessieren, hast du schon über Intro und Extroversion promoviert? Also aus welcher Ecke kommst du? Wie bist du auf das Thema gekommen? Und dann würde ich mit dir gern nochmal dahin gehen zu gucken, was hat sich denn dadurch schon verändert, so in den letzten 20, 30 Jahren aus deiner Sicht? Und dann kommen wir nochmal zum Humor.
Ja. Mich halten viele Menschen erstmal für extrovertiert, weil ich sehr lange ohne Punkt und Komma reden kann. Und ich habe, nachdem ich einen Aufschlag gemacht habe als Bankerin, habe ich Sprachen studiert. Also ich bin Linguistin, promovierte Linguistin und habe über ein sehr nerdy Thema promoviert. Unter welchen Bedingungen sich Sprache verändert. Finde ich immer noch sehr spannend, das Thema. Aber ich wollte dann doch nicht mein ganzes Leben damit verbringen und bin dann erstmal nach Japan statt in die Habilitation gegangen. Hilft mir heute, wenn ich mit Wissenschaftsmenschen arbeite, dass ich weiß, wie das funktioniert. Aber egal. Also damals ist mir schon aufgefallen, weil ich eben so viel Sprache höre, weil das so mein Tor zur Welt ist, die Sprache. Für andere sind das andere Dinge. Für mich ist es das gesprochene Wort, dass oft die Menschen, die am meisten zu sagen haben, oft nicht diejenigen sind, die auch tatsächlich am meisten gehört werden. Das hat sich dann, als ich dann Managerin wurde in einer internationalen Organisation, hat sich dieser Eindruck vertieft und dann habe ich gedacht, wie kann das denn eigentlich sein? Und es gibt zwei Wege, die man dann gehen kann. Der erste Weg ist, und da arbeite ich auch zwischenzeitlich mit, die Welt der Statuskommunikation, wie üben Menschen Macht aufeinander aus? Ne? Da gibt es ein anderes Buch zu. Und das Zweite ist eben Introversion, Extroversion. Und ich fand das viel wichtiger, weil Persönlichkeitspsychologen sagen, das ist sowas wie Nord und Süd der Persönlichkeit. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn also ungefähr die Hälfte der Welt, egal in welche Kultur wir gehen, introvertiert ist, wie kommt es denn, dass wir das wissen seit 100 Jahren, wo die Unterschiede liegen, aber es hat noch niemand ausbuchstabiert, was das für unsere Kommunikation bedeutet? Und wie Intro- und Extrovertierte besser mit sich und auch mit anderen kommunizieren können. Und das habe ich dann zu meiner Arbeit gemacht, weil da dieses Riesenloch klaffte. Und spannend ist auch, dass als leise Menschen starke Wirkung rauskam. Das ist wahrscheinlich das Buch, das die meisten kennen. Da ungefähr zeitgleich kam in den USA Susan Cain's Buch raus, Quiet, Still.
Das habe
Also
ich.
es ist ganz interessant, das ist wie eine Synchronizität. Ich hatte also eine schlaflose Intronacht und habe gedacht, oh, jemand anderes hat mein Buch geschrieben und dann auf dem amerikanischen Markt. Aber ihr Buch hat einen anderen Ansatz, geht aber in die Richtung, sorge für dich als introvertierte Persönlichkeit. Sehr stark auf Amerika zugeschnitten, wo eine extrovertiertere Kultur herrscht als bei uns nochmal. Und ich finde es super, dass diese Bücher so ineinander greifen und ich glaube, das hat schon eine Menge bewirkt. Und gleichzeitig gilt, je nachdem, in welches Biotop du gehst, wissen manche schon relativ gut Bescheid, weil das seine zweite Frage ist, hat sich da was verändert? Viele wissen schon und kennen auch eben die Vorteile introvertierter Menschen und gucken auch genauer hin, was machen eigentlich introvertierte Menschen in Gruppen? Viele Intros trainieren auch. Wie verschaffe ich mir in Meetings Gehör zum Beispiel? Ne? Gibt es ja auch. Also da hat sich schon was verändert, aber jetzt nicht flächendeckend. Viele sagen, wie du am Anfang gefragt hast, introvertiert sind das nicht die schüchternen Hühnchen. Nö. So, ne? Aber es kann einem eben passieren. Und gerade auch in Bereichen, die eher intro geprägt sind, zum Beispiel Wissenschaft. Ich bin ja viel in der Wissenschaft unterwegs. Da ist es oft anders. Da sagen die Extrovertierten, ich habe oft das Gefühl, die Intros halten mich nicht für so richtig seriös. Weil ich sage, ey, lass uns einfach mal präsentieren und gucken, was die anderen sagen. Oder hey, lass uns einfach pitchen mit dem Projekt, während die Intros sagen,
Ist noch nicht genug
Moment.
vorbereitet. Also
Ja, und
spannend, dass es quasi auch,
sicherheitsorientiert, ne, Umgang mit Risiken.
also dass es
Ja.
auch Branchen gibt,
Ja.
wie die Wissenschaft, die tatsächlich erstmal tendenziell introvertierter sind, so wie,
Ja.
also von der Tendenz her, ne? Auch die Speaker, die Trainer, Schauspielerinnen, denen man oft auch eine Oberflächlichkeit
So.
nachsagt, sagt, ne?
Ja,
Ist ja
einerseits,
nur
ne?
Schauspieler, ne? Auf der anderen
Ja,
Seite gut mit
genau.
den Rollen, aber eben auch immer in der Rolle, ne? Immer auf der Bühne, immer extrovertiert. Also es gibt manchmal auch so Branchen, denen man das, die vielleicht auch eine Kultur haben. Also und trotzdem sind da nicht alle extrovertiert, ne? Und nicht
Überhaupt nicht.
alle
Überhaupt
Trainerinnen
nicht.
sind extrovertiert.
Nee,
Genau.
überhaupt nicht. Und wir spielen ja in der Öffentlichkeit auch Rollen, ne? Das ist vielleicht in deinem Beispiel Schauspiel am stärksten der Fall. Wenn wir auf einer Bühne sind, um zu reden oder um in einem Stück zu spielen, dann natürlich können wir dann nach außen gehen. Genauso wie auch Extrovertierte. Also wenn zum Beispiel eine extrovertierte Person auf eine Trauerfeier geht, dann wird die auch keine Witze erzählen. Ne, dann wird sie auch betroffen da sitzen, weil ein wertvoller Mensch gegangen ist. Beim Kaffee merkt man dann schon wieder so, ne? Aber will sagen, wir haben ja alle ein Verhaltensspektrum zur Verfügung, ne? Und das gilt auch für Introvertierte, die auf sehr extravertierten Plattformen spielen. Die sorgen dann anders für sich. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch im Amt einen introvertierten Bundeskanzler. Ich glaube,
Was ihm
niemand
auch
von uns
viel,
wird Olaf
viel,
Scholz für ein Extro halten.
was
Davor
ihm auch
hatten
viel vorgeworfen wurde von der
vorgeworfen
Presse, ne?
wurde,
Dieses
wurde
nicht.
ja, und Angela Merkel, 16 Jahre introvertierte Bundeskanzlerin, davor Gerhard Schröder war Extro. Aber ich meine, offensichtlich, und das bringt uns jetzt zu den starken Seiten von Intros, offensichtlich haben wir Deutschen eine Neigung zu introvertierten Regierungschefinnen und Chefs, ne?
Die war aber auch erst, wenn sie dann, es gab von IKEA ein schönes Bild, wo ein Sessel von hinten gezeigt ist. Man sieht so die Silhouette von Angela Merkel und sozusagen endlich zu Hause stand drüber. Fand ich auch humortechnisch sehr, sehr aufwertend. Die Wertschätzung dafür hat sie tatsächlich erst nach dem Ende ihrer Amtszeiten bekommen. Ne? Sie ist ja dafür zwischendurch, weiß ich jetzt nicht, wie das bei Olaf Scholz sein wird. Ne? Ich habe so in Gesprächen immer mal gesagt, dass ich die ruhige Hand schätze, dass ich viele Sachen schätze bei allem, was man so kritisiert, hat mich das nie gestört. Ne? Und ich habe dieses Ätzende, dass die Leute aber sagen, der ist überhaupt nicht präsent, der hat überhaupt kein Charisma, er kann überhaupt nicht sprechen, wo ich dachte, ich möchte eigentlich gern, dass er keinen Krieg anzettelt und Wirtschaft vorwärts
genau,
bringt.
Zum Beispiel. Ne? So, und ein bisschen nicht, innere Sicherheit wäre auch noch gut.
Genau,
ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum man ausschließlich ein glanzvoller Redner sein soll. Das würde mich jetzt für einen Bundeskanzler, für eine Bundeskanzlerin nicht ausreichend überzeugen.
Ein ganz wichtiger Punkt für Introvertierte, das ist jetzt wieder ein anderer Bereich des Hirns, wo man sein kann, ist oft Sicherheit ein wichtiges Kriterium. Also Risiken werden sehr vorsichtig gemanagt, während Extros in dem Teil ihres Hirns eher Belohnungszentrum, no risk, no fun haben, ne? Also rein in den Luftschacht. Und Olaf Scholz und Angela Merkel, ich meine, ich glaube, jede Person, die an der Spitze einer Regierung steht, wird kritisiert. Egal, du kannst die perfekte Person sein, irgendjemand wird immer was zu meckern finden. Aber ich glaube, uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir überdurchschnittlich sicherheitsorientiert sind. Und vielleicht spiegelt sich das wieder, dass wir eine Person brauchen, die wir für vertrauenswürdig halten. Und das steht dann bei der Wahl im Vordergrund, weil obwohl wir ja Parteien wählen bei Bundestagswahlen, de facto wählen wir Persönlichkeiten.
Das ist auch
mal
eine Persönlichkeit.
Ne? Ne, genau, und die sind auch auf den Plakaten dann drauf. Also Sicherheit, Vertrauen, Fels in der Brandung sein, ne? Das ist, was viele Introvertierte super können und oft für sich selbst auch zu gering einschätzen. Also gerade auch als Führungskräfte. Also viele Teammitglieder von introvertierten Führungskräften haben das Gefühl, wenn das eine reife introvertierte Führungskraft ist, die an sich gearbeitet hat, ist das jemand, die hält mir den Rücken frei und so, ich habe meinen Bereich und ich kann Verantwortung übernehmen, aber wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich auf diese Führungskraft verlassen. Das kann dem Team einen unglaublichen Push geben und wir leben ja gerade auch in eher unsicheren Zeiten.
Das war mein Gedanke eben zu deiner Sicherheit. Ne? Für mich ist sozusagen dieses von N zu N plus 1, also der Entwicklungsschritt für mich wäre aktuell, das ist total fein für mich, wenn Menschen sich nach Sicherheit sehnen. Ich glaube nur diese physische Sicherheit in einer Organisation, sich in einer Kaffeeküche zu treffen, an einem Ort zu wohnen, ein Haus zu haben, ja, diese ganz erstrebenswerten, die Grenze zuzumachen, damit nichts passiert. Ich glaube, das ist so eine falsche Sicherheit, was ich im Moment auch viel arbeite mit in Teams ist. Wie funktioniert denn psychologische Sicherheit? Also wenn zwei Pilotinnen ein Flugzeug fliegen und da geht es gar nicht nur um ganz viel miteinander reden, sondern wie funktioniert denn Vertrauen und ein Sicherheitsgefühl in Teams? Ne? Ich bin bereit, Risiken einzugehen zu Menschen. Also wann haben wir denn Sicherheit in den Beziehungen in den Menschen, mit den Menschen, die hier im Land leben, wenn wir psychologische Sicherheit erhöhen? Ja? Und Sicherheit an Arbeitsplätzen, wenn ein Team sehr dezentral arbeitet, eine Halbleiterproduktion und sie haben irgendwie 17.000 Leute an 20.000 Standorten, dann ist so für mich die Frage, da erhöhe ich keine Sicherheit, indem ich die Grenzen zumache, weil und das Unternehmen ist in 10 Ländern, ja, sondern eher, indem ich die Risikobereitschaft zu den Beziehungen verbessere, das Vertrauen erhöhe und psychologische Sicherheit, die ich in jedem OP-Saal, die ich in jedem Herzkatheterlabor, die ich in jeder, in jeder Crew-Kabine brauche, dass da miteinander gesprochen wird und wenn es auch sehr reduziert ist, dann da trotzdem aufeinander gehört wird, oder miteinander gearbeitet wird.
Es gibt ist ein super spannendes Thema, weil viele Introvertierte sich von ihrem hohen Sicherheitsbedarf auch lähmen lassen. Und das führt dann natürlich wieder dazu, dass das Gehirn sich anpasst und sagt, gut, brauche ich nicht, kann ich abbauen, ne? So der Mut, neue Wege zu wagen oder mich auf ungewisse Wege zu begeben und mich damit zu arrangieren, dass wir auch zum Beispiel weltpolitisch haben wir wahrscheinlich in unserem Leben selten in weniger sicheren Zeiten gelebt als jetzt, ne? Wir leben in extrem unsicheren Zeiten. Und gleichzeitig gilt, Sicherheit ist ja an sich auch so eine Chimäre. Es ist ja eigentlich ein Gerücht. Über die wesentlichen Dinge in unserem Leben haben wir keine Kontrolle.
Das ist so ein falsches
Ob wir die Person in
Sagen.
unserem Leben treffen, die uns liebt und die wir zurücklieben, ne? Keine Kontrolle. Was aus unseren Kindern wird? Keine Kontrolle. Was aus unserem Job wird? Siehe Pandemie, ne? Die wir beide überlebt haben. Keine Kontrolle. Auf einmal ist alles ganz anders.
Oder
Du
auch
in
dieses Festanstellung, Selbstständigkeit, ne? Dieses,
Festanstellung,
was Menschen zu
Selbstständigkeit.
mir vor 20 Jahren, oh, das ist aber mutig, dass du
Das
dich
ist aber
selbstständig machst.
mutig,
Ne?
ne?
Ich habe ganz
Genau.
viele Leute haben gesagt, oh, ich würde mich gern selbstständig machen, aber
Aber
so
ich
diese
traue mich
sichere
nicht,
Einstellung,
ne?
wo ich sage, was mit
Genau.
Organisationen passiert ist auch in den letzten 5 Jahren, es ist auch keine Sicherheit, ob man sich selbstständig macht oder angestellt ist, dass das alles so bleibt.
Ja,
Also auch
absolut.
ein falsches Verständnis von
Auch
Sicherheit. Ne?
eine Illusion von Sicherheit. Eigentlich ist es eine
Eine
Illusion von
Illusion von
Sicherheit.
Sicherheit,
In
ja.
Deutschland ist übrigens die Zahl der Selbstständigen besonders niedrig, interessanterweise. Das füttert also genau dieses Sicherheit zuerst Ding, ne? Und dann, wenn wir aber unsere Umgebung so gestalten wollen, dass wir mit Risiken gut umgehen, und da sind wir in den Krankenhäusern, da sind wir in den Cockpits, da sind wir in den agilen Teams, die ständig mit neuen Situationen zu tun haben, dann ist es, glaube ich, wichtig, Sicherheit eher flexibel zu definieren, also dynamisch, in Bewegung. Also Sicherheit ist, wenn ich in der Lage bin, mich zu bewegen, statt zu verharren. Also ich glaube, in unseren Zeiten ist es oft viel gefährlicher wie Häschen in der Grube. Du hast hinter dir so einen Hasen. Ist der
Ja.
übrigens wegen Ostern
Nee, der
oder
ist da tatsächlich
der ist dann?
ganzjährig. Also jetzt passt er gerade 3 Wochen gut zu Ostern. Das ist natürlich
Ja,
witziger,
ne?
wenn ich
Aber
ihn hier
jetzt
euch habe.
gerade ist
Ja.
er en vogue, ne?
Jetzt ist
Also
ja keine Überraschung. Zu
genau.
Weihnachten ist es immer ein
Immer eine
schönes
Überraschung. Da bist
Gesprächsthema.
du, Weihnachten bist du Avantgarde.
Ja, genau. Jetzt bin ich die Deko-Tante.
Ja, das Stehrömmchen, wie man bei uns im Ruhrpott sagt.
Stehrömmchen,
Das
das ist auch
Stehrömmchen.
schön.
Aber dieser Hase, der sich so hinter dem Lampenschirm versteckt, ne, oder in dem Lampenschirm steckt, zu sagen, ich bewege mich nicht, dann kann mir nichts passieren. Nee, wenn du dich nicht bewegst, findet dich der Iltis. Ne? Es gibt übrigens total witzige Videos, Umgang mit Sicherheit. Ne? Iltisse schaffen es, so richtige Breakdances hinzulegen. Die essen halt gern Hasen, ne? Und Kaninchen. Und die Kaninchen so, was? Was macht der Iltis da? Und sind
Ah,
dann so neugierig und so und werden dann ganz leicht, dann bleiben sie also stehen, statt sich wegzubewegen und flexibel, weil sie eben fixt sind und dann werden sie halt Iltisfutter. Ne?
hypnotische Vertriebsstrukturen von
Genau
Iltis.
so. Und
Gut,
der
ja.
Hase so, was macht der Iltis da? Also total witzig.
Geschickte
Und ich
Ablenkung.
glaube, das lässt sich gut übertragen. Ich glaube, smartes Sicherheitsmanagement bedeutet, ich halte mich beweglich, sodass ich flexibel meine Handlungsoptionen ausnutze. Und wenn dann so ein Breakdance-Iltis kommt, ne, also ich denke gerade an so einen Orangen, egal, ja, dann denke ich, okay, flexibel, ne? Also jetzt gerade haben wir an den Börsen turbulente Zeiten. 60% der Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihre Altersvorsorge in Aktien angelegt. Die Sicherheitsorientierten, die sagen, die steigen sowieso immer, ne? Denen geht's gerade gar nicht gut. Das ist zum Teil der erste Crash, den die erleben, ne? So, das macht natürlich was mit uns. Und vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Flexibel sein bedeutet, okay, wie kann ich denn in solchen Zeiten oder für solche Zeiten smart einen Teil meines Geldes anlegen? Statt zu sagen, alle legen in Aktien an, oder in Deutschland umgekehrt, ne? Ich lege in Anleihen an, das ist sicher, aber dann wird de facto dein Kapital aufgefressen, weil weniger Zinsen als die Inflation steigt, also 100 Euro sind irgendwie in 7 Jahren nur halb so viel wert. Ganz blöd in Anleihen, ne? Ich brauche also ein flexibles Risikomanagement, sodass irgendwas immer hochgeht. Und ich glaube, so ist es auch in unseren beruflichen Entscheidungen.
Ja, das ist, könnte man wahrscheinlich nochmal ein eigenes Gespräch machen, ne? Die Extros und Intros in der Finanzanlage.
In der Finanz, das, ich ist halt so ein schönes Beispiel, weil es gerade so fresh
super,
ja?
Total. Ich würde gern eher abschließend noch mal einen Moment bei dir, mit dir beim Thema Intro, Extro und Humor bleiben. Mhm. Ich mache das ja gar nicht auf so einer ausführlichen analytischen Ebene wie du, da verweise ich dann tatsächlich auch immer auf dich. Aber ich benutze natürlich humorvolles Spiegeln oder so Übertreibungen, wenn ich ganz unterschiedliche Gruppen in einem zusammengehörigen Team oder auch in einem offenen Team, wo Menschen sich treffen, ich lasse alle bitte aufstehen, ne? Und einer sagt, verdreht die Augen und ich sage, sie freuen sich jetzt schon gemeinsam mit allen was zu machen, ne? Oder ich sage, sie hatten ein bisschen gehofft, dass sie erstmal nur sitzen und nicht mit irgendjemandem sprechen müssen. Also dass ich so körperliche Reaktionen oder Gesichtsausdrücke oder Geräusche, dass ich sowas tatsächlich oft aufnehme.
Das spiegelt.
Und dass ich es spiegle und dass ich es tatsächlich auch sehr bewusst übertrieben. Also sehr liebevoll, sehr zugewandt, aber dass ich sage, ne, jetzt kommt die Kollegin und heftet ihnen schon wieder eine Klammer an die Backe. Ne? Und sie würden eigentlich gern erstmal drüber nachdenken. Inwiefern passiert das vielleicht auch sozusagen zufällig, dass du da Überraschung, Humor, Lachen im Raum hast, vielleicht auch für die beiden Typen. Ist das was du so auf dem Schirm hast oder was so passiert? Vielleicht ganz unabsichtlich?
Ja, ist eine interessante Frage. Also ich stelle mir gerade ein Szenario vor, wo ich frage, was ist das Lustigste, was dir heute im Workshop passiert ist? Und es gibt einen introvertierten Großmeister des Humors, Loriot, der genau deswegen so genial war, weil der erstens über sich selbst lustig machen konnte. Das ist eine große Stärke. Auch in introvertierten Kulturen wie Japan, da ist die Champions League des Humors, sich über sich selbst lustig zu machen, so dass einem selbst beim Zuhören auch oft das Lachen im Hals stecken bleibt, weil wir damit nicht so vertraut sind. Und das Zweite ist, Intros können eben super beobachten und zuhören und die können ganz oft eine Situationskomik super wahrnehmen, da wo die Extros, weil zu wenig Stimulation, die gehen dann daran vorbei. Ne? Also in Sachen Humor, ich als Introvertierte, ich würde mich wahrscheinlich eher so geoutet fühlen. Also ich glaube, du würdest nie jemanden lächerlich machen vor anderen. Aber wenn ich dann so rausgenommen werde mit meiner mimischen Reaktion, ne, würde ich denken so, oh, habe ich da was falsch gemacht? Habe ich jetzt was falsch gemacht, weil sie mich rauspickt? Ne? Muss ich mich jetzt anders verhalten und so? Ne? Also verschiedene Kanäle. Es gibt verschiedene Kanäle des Humors. Ne? Da bist du ja ganz anders aufgestellt als ich. Und Intros haben oft so einen leiseren Humor. Also Lach-Yoga zum Beispiel wäre nichts für mich.
Ist aber tatsächlich auch nichts für mich.
Gut, also das ist sehr beruhigend. So, ich werde von dir nie eine Einladung zum Lachen
bekommen.
Nein,
auf keinen Fall. Ich werde auch immer wieder gefragt und ich schätze auch sehr, dass es das gibt. Aber ich probiert es aus. Ich brauche immer einen Grund zum Lachen. Bei mir, ich habe das mehrmals probiert, bei mir funktioniert es tatsächlich nicht.
Ja, ohne, genau. Also gerade, das ist vielleicht auch wieder eine introvertierte Seite. Ich könnte auch nicht einfach nur so lachen, obwohl ich weiß, Dopamin wird ausgeschüttet, Endorphin und ganz super und alles kreativ. Und ich glaube, es wäre einfach nur anstrengend.
Ja, nee, was ich so also es lässt sich auch immer ein bisschen schlecht beschreiben, was ich so als Gesamthaltung beobachte, ist, dass also ich natürlich das auch ein bisschen liebevoll auf die Schippe nehmen. Ne? Ich bin sehr zugewandt, auch wenn ich manche Übungen nicht machen möchte oder wenn auch wenn jemand immer schon sofort losreden will. Ne? Sofort aus ihnen raus. Ne? Und da haben sie bestimmt auch kluge Sachen zu sagen.
Ja.
Ich würde auch gerne alle zu Wort kommen lassen, die einen Moment brauchen, um zu überlegen. Ne? Erstmal kurz eine Minute, wo wir nichts dazu sagen. Also dass ich, wie ich vorhin schon sagte, methodisch oder dass ich zum Beispiel auch sehr konsequent damit angefangen habe, wenn ich frage, was ist denn eigentlich Humor, dass alle so einen kurzen Schreibsprint machen, ne? Humor ist und setzen
ja,
das erst
super, und das ist
ein.
Für also Infos genial.
Und das ist total schön.
Artgerecht,
Weil da habe ich natürlich die drei, die sowieso den ganzen Tag viel sagen, die wissen auch sofort darauf, was zu antworten, die sind auch sofort sehr kommunikativ und ich hole alle nicht ab, die da einen kurzen Moment drüber nachdenken müssen. Und das mache ich in kleineren Schritten. Aber ich merke schon, ich habe auch eine humorvolle Art, die Dinge ein bisschen größer zu machen, um auch deutlich zu machen, was gerade im Raum
passiert. Was gerade passiert. Ne?
Du bist ganz engagiert, du redest aber auch ganz viel, da kommen andere nicht zu Wort. Ne? Ich möchte das gerne vertagen, ich möchte jetzt hier, oder manchmal habe ich es auch in Supervision, da wird es sogar noch ein bisschen heikler, dass wenn es so eine festgefahrene Konfliktsituation gibt und ich als Moderatorin oder auch mit einem Mediator dazu führen muss, dass alle gehört werden. Und ich muss quasi auch, es gibt Personen, die dann wirklich nichts sagen, auch so im, dann benutze ich so physische Sachen wie Aufstellungen, ne, dass ich Tische habe und sage, hier sind Figuren, bitte stell mal die Teamsituation, sodass ich ermögliche, was zu machen, noch bevor gesprochen wird. Weil es sofort so ein Ungleichgewicht ist, ne? Die viel sprechen, die sagen auf deiner Seite, wir kriegen auf die Fresse, weil wir was gesagt haben, und die gar nichts sagen, die machen so ganz schnell den Eindruck, als hätten sie überhaupt kein Interesse daran.
Kein Interesse, was nicht stimmt,
den Konflikt,
ne?
zu klären. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen zu übertreiben oder liebevoll zu übertreiben, führt dann dazu, dass man sich auch ertappt fühlt, und dass aber Sachen auch ein bisschen auf den Tisch kommen, die so drunter liegen.
Ich höre noch was ganz Wichtiges in deinen Worten, nämlich du bietest immer ein Buffet an verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Also zum Beispiel die Auseinandersetzung in Kleingruppen statt im Plenum macht für viele Introvertierte schon einen Unterschied, und die Extros können in Kleingruppen auch reden. Dann ins Vorsprachliche gehen, sagen, wie sieht unser Team aus? Ne? Oder ins Schriftliche
ins
gehen.
Vorsprachliche heißt, ich lasse etwas machen, bevor ich spreche.
Ja,
oder
genau.
Das ist ein schöner,
ich lasse etwas
Wort.
Machen, vorsprachlich. Oder auch anonyme Abfragen, wo ich als Intro auch keine Angst zu haben brauche, dass ich mich oute. Ne? Also zum Beispiel in leisen Storytelling-Seminaren gebe ich oft für Tag 2 die Aufgabe, bring deinen Lieblingswitz mit. Und alle erzählen den Witz dann, und die Intros können sich eben darauf vorbereiten. Das ist dann nicht so ad hoc, ne? Und dann kann ich aber zum Beispiel eine anonyme Abfrage machen, welcher Witz ist für dich der gelungenste oder so, ne? Oder auch in manchen Runden, morgen habe ich wieder so eine, da würde ich zum Beispiel nicht mal darum bitten, dass sich die Intros, Extros und Centros outen unter den Führungskräften, sondern ich mache das als anonyme Abfrage, und wer sich dann outen kann, darf das, aber niemand wird genötigt dazu. Also einfach einen Bewegungsspielraum anzubieten, die Schreibsprints, super Idee, die du gerade erwähnt hast. Und so ist es, also wir lernen eben auch unterschiedlich, je nachdem, welches Hirn wir besitzen. Und das macht, glaube ich, deine Arbeit besonders, dass du ein Buffet anbietest für ganz verschiedene Persönlichkeiten.
Und dass ich finde auch, dass die Methode, die für eine von beiden Seiten geeignet ist, sich dann manchmal auch für die andere Seite
als fruchtbar,
als total fruchtbar. Also,
erweist.
Was ich im Vortrag zum Beispiel ganz häufig mache, ist natürlich, ne, tauschen Sie ganz kurz mit dem Nachbarn aus, worüber Sie zuletzt gelacht haben. Und dann fangen 300 Leute an zu murmeln. Das ist erstmal total schön für die Extrovertierten.
Ja.
Die Introvertierten,
die können es
so
tun.
Hoffentlich fragt sie mich nicht gleich vor allem, worüber ich zuletzt
genau,
gelacht habe.
Aber 1:1 geht ja, ne?
Genau, also so mit dem Nachbarn, das ist so total niedrigschwellig. Und dann nehme ich aber auch manchmal oder häufig ein Abfragetool und frage, wo haben Sie zuletzt geschmunzelt? Oder wo wünschen Sie sich mehr Humor?
Mehr also Humor,
das,
ne?
Das muss ich dann ja tatsächlich auf eine Ebene von 300 Personen kriegen.
Ja,
und wenn ich dann
ja.
aber, und je nachdem, ne, wenn es eine ganz extrovertierte große Runde ist, dann gehe ich auch ins Publikum, weil das ist dann auch schön, weil ich dann Diskussion oder Gespräch vor vielen Kollegen normalisiere.
Ja.
Das ist so der eine Weg. Aber, Entschuldigung, ich wenn du mit einer einfachen Mentimeter-Abfrage dann fragst, wo wollen sie gerne noch ein bisschen mehr Humor haben, ne? Dann hast du tatsächlich noch so eine Witzebene mehr.
Ja.
Oder wo, letztens habe ich 300 Führungskräfte gefragt, wo fühlen sie sich im Moment, was gibt ihnen Sicherheit? Und dann war natürlich meine Familie, ein gutes Arbeitsteam, eine Flasche Bier,
Alles
die
dabei.
Kontozahlung. Also so, es entsteht nochmal so eine Witzebene, die ich manchmal durch diesen reinen Interviewcharakter im Auditorium verpasse, ich die manchmal. Mhm. Und durch viel Text, ne, wenn
ja, da Leute genau.
gleichzeitig an die Wand
und das
schreiben,
sehen auch alle, genau, ne? Es entsteht ein Wir-Gefühl, genau, ne? Alle können sich äußern.
Und es gibt so eine Mitgestaltung,
die total
eine introvertierte Methode ist, die aber für alle super fruchtbar ist.
Und das ist Champions League im Speaking, weil wir da ja nur einen kleineren Redeslot haben, nicht einen ganzen Tag zur Verfügung oder einen halben. Wenn ich dann im Publikum sitze und ich habe den Eindruck, ich kann mit dem, was ich abstimme, tatsächlich den Verlauf auch mitgestalten, sodass ich was mitnehme und so. Das ist natürlich großartig, weil das Gegenteil ist zu abgespulten Vorträgen. Großes Kino, Eva.
Das macht dann auch echt Spaß und ich merke, da komme ich nochmal an andere Inhalte oder dass ich zum Beispiel so sensible Fragen, ne? Wie geht es Ihnen im Moment mit Ihrem Team? Was haben Sie als Führungskraft das Gefühl, machen Sie das gerade gut oder machen Sie einen
fertigen sowas.
Job, wo ich sage, was, 200 Leuten,
genau, sage ich sowas nicht. Was ist dein größter Stressfaktor in Meetings? Ne? Das erzähle ich nicht, vor allem nicht, wenn meine Kollegin neben mir sitzt. Ne?
Oder wenn
aber
ihr gerade
abstimmen.
Fünf von euren Unternehmen, ne?
Genau.
Einen großen Baumarkt, da müssen fünf gerade zugekaufte von 16 Filialen zugekauft, jetzt drei wieder verkauft werden. Und ich kann anonym fragen, was macht Ihnen gerade zu schaffen? Ja, dieser Verkauf oder eher die Sachen in der eigenen Filiale oder eher was Privates, wo ich sage,
etwas
ich
ganz
das auf
anderes.
So eine öffentliche Ebene in so einer großen Runde kriege, habe ich sofort eine Trainingssituation, wo ich ganz konkret dann den weiteren Verlauf des Vortrages ausrichten kann.
Es verlangt natürlich von dir wieder diese Flexibilität,
das
über
stimmt.
die wir gesprochen haben. Ne? Also Controller, es gibt hier keine Kontrolle übers Publikum, sondern du bist flexibel genug zu sagen, mal gucken, was bei der Abstimmung bei rausgeht und dann gehen wir entsprechend weiter und das Publikum kommt in die Selbstwirksamkeit, das kann nämlich mitgestalten und dann hast du, auch wenn du einen Vortrag hältst, einen Dialog.
Und trotzdem habe ich auch wir hatten jetzt auch einen Tag mit 100 Kita-Fachkräften, wo ich so am Anfang merkte, oh, die sind wirklich gestresst, wenn ich mit dem Mikro komme und was frage. Ne? Die möchten vor 100 Leuten, das für sie eine totale Stresssituation, obwohl ich denke, wenn du mit 20 Kindern am Tag so viel managst, wie du managst, hättest du wahrscheinlich auch auf jeder Bühne was zu sagen. Also, da haben wir durch die Befragen zwischendurch, die haben wir dann auch in Kreise gesetzt, ne? Da haben wir auch das Setting dann verändert und es war wirklich, da habe ich dann tatsächlich auch, das fand ich auch mutig von mir, weil ich überhaupt nicht wusste, ob das funktioniert, da habe ich dann tatsächlich auch ein Spalier, also ich hatte 100 Fachkräfte und habe ein Spalier mit 2 mal 10 Stühlen, wo sich dann 20 Fachkräfte hinsetzen, wo ich eine Technik gezeigt habe, mit 20, die dann exponiert waren, die auch ausprobiert haben. Es musste jeder nur einen Satz sagen, aber es war quasi eine Gruppe in der Gruppe. Und ich wusste, die Fachkräfte auf der einen Seite, die sind total supportive, das waren sie dann auch, ne? Die sind total froh, wenn sich da irgendjemand hinsetzt, nur nicht ich. Aber ich wusste eben auch nicht, finde ich 20 Mutige, die so exponiert,
die
dann, und die gab es und es gab ein großes Hallo. Und das war dann auch so ein Experiment, dass ich dachte, ich probiere das einfach mal nochmal als Ebene, auch analog eine Technik auszuprobieren, wo ich gerade nicht bei 100 Leuten überprüfen kann, die aber so schwierig ist, dass ich dabei sein muss, um zu klären, wie die Technik funktioniert. Ja? Mhm. Das würde ich normalerweise in 2 Stunden Vortrag nicht machen. Und in dem Setting hat das dann aber gut funktioniert.
Ja, und du hast es geschafft. Wir haben immer über die eigene Sicherheit und Kontrolle geredet. Das ist einfach eine große Verantwortung, die wir haben in Lernumgebungen, egal ob das Vortrag ist oder Training oder Coaching, Sicherheit zu schaffen, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Personen dann auch aufgehoben fühlen und in dem sie handeln können und arbeiten können und wirksam werden können.
Letzte Frage für heute erstmal. Also ich könnte noch 17 Stunden mit dir, aber es geht mir mit meinen meisten Gästen so. Wir werden das auf jeden Fall auch noch vertiefen und ich muss jetzt ja endlich mal deinen Test machen und gucken, ob da auch zentrovertiert rauskommt oder wir noch mal reden müssen. Inwiefern hat das schon Einzug in Schulen gehalten, Lehrerfortbildung? Also ich habe es immer auch mal, ich habe viele Jahre auch für Lehrerfortbildungen gearbeitet. Mhm. Inwiefern stellst du fest, dass das auch Einzug in so ganz klassische, also bei den Trainern und Trainerinnen, ne, HR, da ist ja auch sozusagen
auch, ne?
innovative ja. Konzepte ganz schnell. Genau, inwiefern ist das schon in der Schule angekommen?
Sehr, sehr stark. Also das Buch Intros und Extros, das du hochgehalten hast, enthält auch ein Statement von einer Lehrerin. Da gibt es also ein Kapitel
also Lernen. Offensichtlich noch Lernen, nicht zu Ende gelesen.
Lernen für Intros und Extros. Und da gibt es also schon ein Interview mit einer Lehrerin. Also die Lehrerinnen und Lehrer wissen das normalerweise, weil zum Beispiel für Intros eine 3- oder 5-Stunden-Klausur kein Problem. Mündliche Beteiligung oft so nicht so, ne? Und für Extros eben umgekehrt und so, ne? Und viele pädagogisch Tätige berücksichtigen das. Und im Bereich Personalentwicklung ist das super, weil Diversität natürlich ein Thema ist. Und Intro-Extroversion ist nicht so vermintes Gelände wie zum Beispiel Migrationshintergrund oder männlich-weiblich, das ist gerade für Männer oft belastend, weil die sich dann erstmal schuldig fühlen oder so. Intro-Extroversion ist da unbelasteter und man kann, das ist eigentlich ein super Thema. Deswegen werde ich sehr oft gebucht, um das einfach mal als Beispiel für Diversität zu erarbeiten mit den Führungskräften oder Fachkräften oder so. Also da kann man viel unbefangener reingehen und das ist einfach ein Thema, was lange Jahre in Diversitätsdiskussionen ziemlich vernachlässigt wurde. Oder? Also insofern spannend.
Auf jeden Fall und lesenswert wirklich auch für jede Lehrkraft, die an einer intensiven Unterrichtsplanung sitzt, beziehungsweise auch selber über sich kennenzulernen. Ne? Bin ich extrovert, introvertiert? Ich finde auch dieser Teil, vor einer Klasse zu stehen, das Statusthema zu haben, wie du vorhin sagtest, ne? Das ist oft was, was noch nicht so viel Thema in der Lehrerausbildung ist, wo aber Kommunikation auch ein immer stärkeres Thema glücklicherweise wird. Also lohnt sich auch wirklich für jede Lehrkraft. Liebe Silvia, tausend Dank. Super, super schön, dass du bei uns im Podcast warst. Silvia, Dr. Silvia Löken, Expertin für Intros und Extros. Gibt viel von ihr online zu finden, Bücher, Hörbücher. Hast du eigentlich deine, bist du eine sicherlich auch eine Hörbuchsprecherin? Ja. Ne?
Nein, aber ich habe es nicht selbst eingesprochen.
Du hast es nicht selber gesprochen.
Gabal macht das mit Schauspielerinnen, Schauspielern. Also ich selbst habe es nicht gesprochen. Gibt's. Und das Buch Intros Extros ist leider gerade vergriffen. Es gibt es elektronisch, aber
Es gibt auch von dir andere Bücher. Also das war jetzt nur exemplarisch. Das bringt es gut auf den Punkt. Von daher gibt es auf jeden Fall jede Menge von dir zu lesen und zu hören. Schön, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Danke für die Einladung.